Große Gefühle und die Suche nach sich selbst. So kündigt Kase das Boys Love Double Feature der diesjährigen Kase Anime Nights an und verspricht dabei nicht zu wenig. Denn die beiden gezeigten Filme Ein Fremder am Strand und Twittering Birds Never Fly behandeln komplex gezeichnete romantische Beziehungen zwischen zwei Männern und deren Umgang mit Identitätsproblemen und emotionale Selbsterkundung. Nerdy Bunch hat sich natürlich nicht lumpen lassen und die beiden Filme für euch genau unter die Lupe genommen. Und so haben Marcel und ich uns hier zusammengefunden, um ein wenig über die genannten Filme zu quatschen. Hi Marcel!
Hallöchen, danke, dass du mich dabei haben wolltest, beziehungsweise ich dabei sein darf.
Naja, eigentlich muss ich das ja direkt mal so zurückgeben, denn du warst ja derjenige, der auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob wir da nicht ja ein bisschen drüber quatschen wollen über das Event und über die Filme, die wir uns ja jetzt beide angeschaut haben. Ich muss für meinen Teil sagen, dass es ja so fast schon die ersten Berührungspunkte waren, die ich mit Boys Love hatte. Ich habe zwar vorher hier und da mal irgendwie eine Manga-Reihe gelesen und so, aber das ist auch schon wieder so lange her, ja, dass ich da eigentlich gar nicht drauf zurückkommen muss. Dementsprechend, war das für mich auch mal was ganz Neues. Also danke zurück an dich eher an der Stelle. Ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass ich gar nicht so die Berührungspunkte mit Boys Love bis dato hatte. Wie war das denn bei dir bis dato so?
Auch noch gar keine Berührungspunkte. Also die beiden Filme waren dahingehend definitiv die ersten Berührungspunkte, ähnlich wie bei dir. Deswegen wird es natürlich spannend, irgendwie darüber zu berichten. Und ich fürchte, ich werde bestimmt das ein oder andere Mal in den ein oder anderen Fettnapf springen und das mit Anlauf. Da bin ich mir sicher.
Also noch nicht mal das Fettnäpfchen, sondern der Fettnapf, ja?
Ja, ich pokere direkt ganz groß und dann.
Okay, ja, wir haben zwei Filme uns angeguckt. Einmal Ein Fremder am Strand. Ich glaube, der ist im Kino-Event tatsächlich auch als erstes zu sehen. Den Film hast du dir auch als erstes angeguckt. Magst du uns kurz einmal erzählen, worum es dabei geht?
Ja, klar, sehr, sehr gerne. Und zwar geht es im Großen und Ganzen eigentlich nur um zwei junge Herren, die eigentlich auf einer abgelegenen Insel nahe Okinawa leben. Und ja, einer von den beiden, ich müsste jetzt tatsächlich lügen, war das Mio oder Shun, wohnt halt bei seiner Tante und die hat halt eine, wie nennt sich das denn?
Eine Gaststätte.
Genau, eine Gaststätte beziehungsweise so eine Jugendherberge oder so. Und der werte junge Mann sieht halt tatsächlich immer jeden Tag jemanden alleine auf einer Bank am Strand sitzen. Und wundert sich natürlich, wer das ist und was es damit auf sich hat, bis ihm seine Tante sagt, dass das der Waisenjunge Mio ist, der dann auf einmal plötzlich verschwindet und 3 Jahre später wiederkommt, nur um dann im volljährigen Alter dem lieben Shun zu sagen, dass er doch etwas mehr für ihn empfindet.
Und deswegen zurückgekommen ist.
Genau. Und daher dann auch der Name Ein Fremder am Strand. Schon sehr, sehr, sehr gut, ich finde.
Der Name.
Genau.
Ja, aber er ist ja dann gar nicht mehr fremd.
Eigentlich nicht, aber es passt halt dennoch irgendwie sehr. Genau. So, Miyaku, erzähl doch mal, was hat dir denn irgendwie an dem Film gefallen? Was ist so dein Eindruck? Was war so deine Erwartungshaltung an dem Ganzen?
Ich habe dir ja auch vorab sogar eine Sprachnachricht geschickt bei WhatsApp, was ich so ein bisschen von dem Film erwarte. Und was dabei so hängen geblieben ist, ist, dass ich gesagt habe, ich erwarte mir einen Wholesome-Film. Spreche ich das richtig aus?
Ja.
Wholesome.
Ja, genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr.
Also einen seichten, schönen, vielleicht auch so ein bisschen melodramatischen Film, der aber hoffentlich ein Happy Ending hat. So ungefähr, was habe ich erwartet? Ne? Also ein Feel-Good-Movie, würde ich sagen. Und ich finde, das habe ich eigentlich auch bekommen. Also der Film geht circa eine Stunde. Das heißt, man verbringt auch gar nicht so viel Zeit damit. Aber es ist auf jeden Fall eine entspannte Stunde, würde ich sagen, mit sehr vielen schönen Bildern. Also das ist tatsächlich was mich in dem Film sehr angesprochen hat und mich auch echt begeistert hat. Ich fand, die Farbpalette war der absolute Wahnsinn. Also du hast es vorher auch schon mal gesagt in einem Vorgespräch. Es sind absolut knallige Farben, die einem da entgegenleuchten. Aber irgendwie passt das sehr schön zu diesem Insel-Setting tatsächlich. Also es kommen so ein bisschen Sommerfeelings auf. Das Ganze dann mit einer Liebesgeschichte dabei, fand ich schon sehr schön.
Dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Also der Artstyle ist grandios. Also ich habe eh so ein Faible für außergewöhnliche Artstyles, like irgendwie No Game, No Life oder so darüber. Das hatte ich dir auch schon mal irgendwie gesagt vor etlichen Tagen, dass ich irgendwie so ein Faible für habe. Was mir halt irgendwie beispielsweise aufgefallen ist, weil du ja auch sagtest, dieses Insel-Feeling, ich verbinde es jetzt einfach mal irgendwie mit Lilo und Stitch. Es wirkt halt alles sehr, sehr echt irgendwie, ne? Irgendwie, wenn ich normal hast du da irgendwie eine Blume und da kommt ein Windzug und die Blume bleibt einfach starr. So, und das haben sie da eigentlich echt gut umgesetzt. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Dann natürlich mit den Farben, das macht schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Was ich halt so ein bisschen kritisch fand, der Film wirkt halt sehr kindlich, ne? Es ist, hat so einen leichten Touch, like Kinderfilm. Also es könnte irgendwie, wenn ich in den Nick Junior Tagen laufen, beziehungsweise im Nick Junior Programm irgendwie früh morgens. Das war irgendwie manchmal so ein bisschen verwunderlich. Was ich halt bei dem Film eigentlich sehr, sehr gut finde, erfasst halt so ein bisschen die Probleme der LGBTQ-Plus-Gemeinde eigentlich so ziemlich gut zusammen. Also das, womit man sich so im Großen und Ganzen als Anhänger der LGBTQ-Plus-Gemeinde so hat, also diese ganzen Probleme, ne, und diese Selbstfindungssachen und so. Was ich halt auch cool finde, also das Ding ist, wie gesagt, ich habe halt keine Vergleichswerte. Ich weiß nicht, wie das in so klassischen Boys-Love-Animes oder Filmen oder wie auch immer abläuft. Aber ich fand es halt nicht so aufdringlich, wie beispielsweise in so klassischen Love- oder Edgy-Animes oder so, wo es ja natürlich eigentlich darauf ausgebaut ist, dass es so ein bisschen obstrus oder manchmal auch bizarr wird, fand ich da eigentlich super angenehm. Also das Beispiel, was mir halt einfällt, irgendwie, man schaut, es ist Seven Deadly Sins und das Erste, was man sieht, ist, wie Meliodas beispielsweise irgendwie Elisabeth anspringt. Ja, und das hatte man da halt irgendwie nicht. Also es ist irgendwie sehr, sehr distanziert, aber irgendwie auch hier und da so ein bisschen direkt, fand ich eigentlich ganz schön.
Ich finde auch, man kann die Charaktere auf jeden Fall nachvollziehen und wie du schon sagtest, es ist nicht so überzogen. Es hat nicht diese Anime-Slapstick, nenne ich das ganz gerne mal, wie du jetzt gerade das Beispiel brachtest von Seven Deadly Sins, die eigentlich nur dem Joke dient, aber eigentlich gar nichts irgendwie für die Charaktere oder für die Story tut. Da wurde bei Ein Fremder am Strand komplett drauf verzichtet, das finde ich gut, weil dadurch wirken die Charaktere wesentlich authentischer. Ich habe allerdings zwischendurch das Gefühl gehabt, dass es mir ein bisschen zu schnell geht. Also ich hätte dem Ganzen gerne sogar noch länger zugeguckt. Ganz krass fand ich das halt mit diesem Zeitsprung, den man hat. Also die beiden lernen sich kennen. Du merkst auch schon, da ist irgendwie was in der Luft, ne? Gefühle füreinander und dann ist der eine weg und dann ist er plötzlich wieder da und sagt, hey, übrigens, ich bin wieder da, ich war jetzt 3 Jahre nicht da und ich liebe dich. Und da war ich erstmal so, huh, Moment, warte mal, da war jetzt ein Zeitsprung, 3 Jahre, Moment, wie alt ist er jetzt und was hat er denn gemacht in der Zwischenzeit und was ist mit dem anderen und warum ist er noch da und warum kommt er jetzt wieder? Also das ging mir ein bisschen zu schnell alles tatsächlich. Ich glaube, da hätte man auch ruhig noch ein bisschen drauf eingehen können. Aber ich glaube, man wollte sich dann einfach auf alles Weitere konzentrieren. Das heißt, man hat eine Basis geschaffen für die Geschichte, die danach dann hauptsächlich erst erzählt worden ist.
Sehe ich genauso. Also da hätten sie im Zweifel irgendwie nochmal 10, 15 Minuten lieber an den Film dranhängen können, anstatt das irgendwie alles so rasend schnell aneinander vorbeiziehen zu lassen. Vor allem hatte ich so manchmal das Gefühl, so wichtige Elemente sind halt komplett baden gegangen oder man konnte dem Ganzen irgendwann nicht mehr Folge leisten, ohne irgendwie jetzt großartig zu spoilern oder spoilern zu wollen. Dieses eine Mädel, was da irgendwie auftauchte und irgendwie da so ein bisschen Drama versprühte, ich konnte sie überhaupt nicht zuordnen, wusste überhaupt nicht, zu wem sie jetzt gehört und was sie dort will. Und das war ganz, ganz, ganz seltsam, aber auch spannend. Ich glaube, das ist so ein Film, entweder muss man den halt wirklich, ich sag mal, ganz direkt irgendwie genießen und sich komplett darauf einlassen, dass man eben halt auch wirklich alles mitkriegt, oder man muss den halt 2 oder 3 Mal gucken, weil sonst kommt man halt nicht hinterher.
da könntest du recht haben, dass der dann doch nochmal ein bisschen anders wirkt, wenn man ihn öfter guckt. Was ich herausgefunden habe in meiner Recherche vor diesem Podcast hier, ist eben, dass es auch einen One-Shot-Manga zu Ein Fremder an Strand gibt, erschienen bei Tokyopop 2016. Das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, ob die Story da vielleicht nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen ausufender erzählt wird oder ob das Ganze dann nochmal ein bisschen anders wirkt als im Anime.
Möglich. Ich meine, da haben sie natürlich, in so einem Manga haben sie natürlich mehr Zeit, ne? Aber ich fürchte gerade bei so Filmen als Manga-Band, kritisch. Entweder ist der Film halt das Ausschlaggebende oder der Manga.
Ja, der Manga war ja zuerst da, ne? Der Film Ein Fremder am Strand ist jetzt vom letzten Jahr, 2020. Demnach gehe ich mal davon aus, dass der Film dann auf dem Manga basiert.
Lass uns mal überraschen. Vielleicht kriegen wir den Manga irgendwann mal zwischen die Hände und dann können wir da irgendwie einen genaueren Vergleich ziehen. Falls jemand von euch uns da irgendwie eines Besseren belehren kann, dann teilt uns das doch gerne irgendwie mit.
Genau, zusammenfassend kann man auf jeden Fall zu Ein Fremder am Strand sagen, dass es ja eine nette, sympathische Coming-of-Age-Geschichte ist mit Slice-of-Life-Elementen. So habe ich das für mich zusammengefasst.
Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es ist, wie soll ich sagen, es ist eigentlich auch für die Jungs und Mädels, die sich irgendwie näher mit Boys Love befassen möchten und da halt etwas zum Einstieg benötigen, würde ich den halt so ein bisschen als Einstiegsfilm betiteln. Einfach, weil er eine schöne Basis spannt. Und ist alles in allem ein recht guter Film, würde ich behaupten.
Aber finde ich gut, was du sagst, dass der wahrscheinlich auch ein guter Einstieg in das Genre sein kann. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zumal der Film auch größtenteils auf explizite Darstellungen verzichtet. Man hat eine explizite Darstellung mit im Film drin, aber nichtsdestotrotz ist der Film ab 12 freigegeben. Das heißt, viele Sachen werden nur angedeutet. Man kann sich denken, was passiert, aber es ist jetzt nicht explizit.
Aber ja, wir wurden ja auch eines Besseren belehrt, dass es eben tatsächlich nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und lustiges Wattebauschwerfen ist.
Was für eine schöne Überleitung.
Ja, das war mein Plan, tatsächlich. Das war mein Plan. Und zwar brachte uns Twittering Birds Never Fly zu dieser Erkenntnis. Genau, Miyaku, erzähl doch mal irgendwie ganz kurz, was die Leute in diesem Film erwartet.
Ja, ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich das erste Mal von Twittering Birds gelesen habe, weil mir da direkt die Ab-18-Freigabe entgegengeprangert ist, quasi. Und dann hat man natürlich so seine Erwartungen, wenn man sieht, oh, Kino-Event, Anime, Voice of, ab 18, oh je, was geht da ab? Ja, dementsprechend gespannt war ich dann auf das Ganze. Und ich würde sagen, dass ich auch nicht enttäuscht worden bin. Also die Ab-18er-Freigabe hat ihre Daseinsberechtigung. Und zwar geht es in Twittering Birds Never Fly, The Clouds Gather, was dann der komplette Titel ist, um ja die Yakuza-Unterwelt, würde ich sagen. Also es geht um einen Yakuza, ja, Unterboss, ist jetzt nicht Boss-Boss, aber Unterboss, der halt irgendwie im Finanzwesen anscheinend aktiv ist und schon einen gewissen Ruf in der Unterwelt hat. Und zwar gilt er als absolut masochistischer Perversling, der seine Bekanntschaften nur so durch die Reihe, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und da ist es ihm auch egal, ob das Freund oder Feind ist. Natürlich hat man auch so seine Feinde in der Yakuza-Unterwelt. Er hat nur eine einzige Regel und die besagt, dass er nichts mit seinen direkten Untertanen anfängt. Und in dem Film geht es dann darum, dass er einen, was ist es? Ich will es nicht wieder Untertan sagen, dass er einen
einen Handlanger, einen direkten Vertrauten.
Einen direkten Vertrauten, genau. Ich finde, Handlanger hört sich so komisch an. Einen direkten Vertrauten bekommt. Ein Bodyguard ist es, glaube ich, im Film, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Ja, aber natürlich fühlt er sich zu diesem Bodyguard super hingezogen, findet ihn super attraktiv. Er ist quasi der Typ Mann, auf den er schon immer stand. Dementsprechend fällt es ihm auch sehr schwer, sich zurückzuhalten. Nicht nur muss er dann seine Prinzipien brechen, die er sich selbst aufgestellt hat, genau, sondern auch so ein bisschen seinen Stolz über Bord werfen, denn er stellt fest, er kann mit seinem Bodyguard gar nicht so intim werden, wie er das möchte, denn der Bodyguard ist impotent. Im Endeffekt, fasst das die Story von Tutoring Birds zusammen. Das ist zumindest der Ausgangspunkt. Und im Weiteren geht es halt dann darum, wie die beiden sich so langsam annähern, irgendwie versuchen, ihren Stolz über Bord zu werfen und doch ihre Gefühle füreinander zu erforschen, die erstmal überhaupt bewusst wahrzunehmen, als solche auch. Aber dann kommt halt auch immer diese körperliche Komponente dazwischen, sag ich mal, die beiden dann auch so ein bisschen sogar davon abhält, würde ich sagen, ihre Emotionen zu ergründen.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich mit dem Film so ein bisschen schwer getan. Einfach, weil ich mir dachte, okay, der Film ist ab 18. Ab 18 bedeutet eigentlich immer Tod und Verderben. Zumindest bei den Filmen, die ich halt sonst kannte, die ab 18 waren. Und dann kam halt Twittering Birds Never Fly. Also ich war sehr verwöhnt von einem Fremden am Strand, muss ich gestehen. Und es war alles super toll und schön. Und wie gesagt, es wurde diese Basis geschaffen. Die wurde dann relativ schnell von Twittering Birds Never Fly irgendwie zerstört. und zwar während natürlich ein Fremder am Strand zuvor halt so eine schöne Story spinnt und euch so ein Netz baut, fängt halt Twittering Birds irgendwie relativ zeitnah, ich glaube so in den ersten 2, 3, 4, 5 Minuten direkt an, eben zur Sache zu gehen und zu sagen, okay, der Film ist ab 18 und das zeige ich jetzt auch und das eben direkt innerhalb der ersten paar Minuten direkt als Einführung. Im wahrsten Sinne, also per se kein verkehrter Film, definitiv nicht. Ich bin ein Riesenfan von diesem ganzen Yakuza-Setting und das haben die auch konstant tatsächlich. Das zieht sich durch den ganzen Film und das halt auch wirklich konstant, definitiv. Das muss man sagen, also für Leute, die dieses Yakuza-Setting mögen und eben auch so ein bisschen dieses Boys-Love-Element, ich sag mal, damit kein Problem haben. Für die ist der Film großartig. Ich fand, es gab so ein paar Stellen, die waren irgendwie verwirrend, ähnlich wie bei Ein Fremder am Strand, die dann irgendwie doch so ein bisschen verrückt waren in puncto der Story, wo man sich dachte, okay, warum ist das jetzt so? Wo kommt das jetzt her? Und warum irgendwie doch nicht anders? Ja, wie soll ich sagen? Man hat sich auch teilweise gerade irgendwie so im Laufe des Films an das Ganze gewöhnt und irgendwie damit abgefunden, dass das alles so ist, wie es ist und hat es eben komplett nicht mehr hinterfragt. Also du sitzt dann halt echt und denkst dir so, okay, gut, der Film geht jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde, dann guckst du dir das irgendwie an und danach, ja, hast du ihn halt gesehen und du hinterfragst halt gar nicht mehr die Story und dann kommen eben so ein paar Szenen, wo du denkst so, ach Leute, kommt, ich hab mich gerade damit arrangiert, wieso ist das jetzt so? Und es ist halt ein Film, der irgendwie 24/7 Fragen aufweist, eben mit vielen spannenden, verrückten Elementen. Und vielleicht ist das irgendwie bei so Boys Love-Szenen normal oder so, oder dass das irgendwie so eine Verkettung von mehreren Dingen ist. Aber wie gesagt, ich habe da halt keine Vergleichswerte. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, das ist irgendwie so ein stilistisches Element dafür. Und das gab es in dem und dem Film auch. Ist ein bisschen schwer, deswegen habe ich mich halt einfach von dem Film berieseln lassen.
Einfach berieseln lassen. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Dinge einfach so in den Raum gestellt worden sind, ohne dass es jetzt einen Grund dafür gab. Also ich habe mich öfter ertappt, wie ich im Film selber meine Gedanken dann noch einfach gestoppt habe. Also ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Warum passiert das jetzt? Warum macht der jetzt das? Und warum, weiß ich nicht, ist der dem dienlich und nicht dem? Und was für eine Rivalität besteht jetzt da und da? Weil wir haben ja gerade erzählt, es passiert vieles im Yakuza-Setting. Dementsprechend gibt es halt auch verschiedene Rivalen und Gruppierungen, die sich freundlich oder feindlich gegenüber gesegnet sind. Aber darauf wird gar nicht so viel eingegangen. Tatsächlich ist diese zwischenmenschliche Beziehung der Mittelpunkt von allem, aber trotzdem passiert das in einem Setting, was kaum Raum hat. Ich habe dann irgendwann einfach immer für mich die Erklärung gehabt, okay, unser Protagonist ist halt ein krasser Typ irgendwie, da in der Yakuza-Unterwelt, und deswegen kann er das alles so machen, wie er will. So, das war für mich dann einfach irgendwann die Begründung für alles, so, ne? Zwischendurch kriegst du dann noch angedeutet, okay, der hat jetzt hier eine Hintergrundgeschichte mit dem und da ist auch mal was passiert. Ich hatte aber auch oft das Gefühl, dass das einfach nur so Schock-Value war, leider. Ne? Also das war dann ein Grund, um nochmal ein paar krasse Szenen zu zeigen, explizite Szenen. Aber eigentlich hat das den Charakter, um den es eigentlich geht, nicht weiter vorangebracht im Sinne von eine Hintergrundstory aufzuzeigen, die den Charakter nachvollziehbarer macht. Das habe ich vermisst. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, dass diese Szenen, wie gesagt, nur den Shock-Value dienlich waren und nicht den Charakteren. Das fand ich schade.
Ja, es ist, also das Ding ist, beziehungsweise das ist halt theoretisch gesehen eigentlich das, was ich schon am Anfang gesagt habe, das ist halt so ein Schlag in die Fresse-Film, ne? Also der Film setzt halt irgendwie klare Statements und der sagt dir eben, du pass auf, das guckst du dir gerade an und du musst dir dessen bewusst sein, was du dir hier gerade anguckst. Und das siehst du dann eben auch, ne? Also immer wenn du denkst, okay, das ist ja jetzt irgendwie doch so ein klassischer Anime-Folge und es geht ja irgendwie gerade um dieses ganze Yakuza-Ding, da gab es eben so Ausuferungen, die dich dann halt eben auch ganz, ganz schnell in den Film zurückgeholt haben, ne? So, ob das jetzt irgendwie die Backstory von dem Charakter war, wo sie eben gezeigt haben, mit wem und wie und wo und wann und was. Oder ob das jetzt eben tatsächlich mit seinem Handlanger oder Bodyguard war. Deswegen, also dahingehend Chapeau und Respekt an den Film, der holt einen ganz, ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück.
Zumal das mit dem Yakuza-Setting ja auch eigentlich sogar eine Welt aufzeigt, in der man sich schon denken kann, dass vieles nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Dementsprechend fand ich die Setting-Auswahl auch dann wieder irgendwie ganz spannend und passend auch, ne?
Mhm. Vor allem, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ich bin jetzt so nicht bewandert, was diese ganze Yakuza-Sache betrifft, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass so gleichgeschlechtliche Sachen, beziehungsweise halt allgemein so Boys-Love-Sachen in der Yakuza nicht gern gesehen sind. Und wenn dann eben tatsächlich genau das passiert und eben zeigt hier, okay, ob du jetzt eigentlich irgendein klischeehafter Mafia-Oberboss bist, ob du jetzt bei der Yakuza bist oder sonstiges, wenn dem so ist, dann ist dem so und dann ist das eben auch tatsächlich vollkommen egal. Finde ich halt auch wieder so ein schönes Statement, was da gesetzt wurde. Eben, das ist eben auch so, was in der Yakuza geben kann.
Das stimmt, ne? Ich habe da nur leider auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Film, gerade wo ich so mehr involviert war, wo ich das Gefühl hatte, okay, so langsam geht auch die emotionale Beziehung zwischen den zwei Hauptcharakteren weiter. Da macht der Film auf einmal einen Cut und ist zu Ende.
Mhm.
Ich hatte das Gefühl, dass es gerade spannend wurde für mich. Aber leider hatte ich dann nichts mehr zum Weitergucken. Ich habe in der Recherche festgestellt, dass Twittering Birds Never Fly wohl auch als Manga-Reihe hierzulande erscheint, also immer noch ongoing erscheint. Der letzte Band ist letzten Monat im August wohl rausgekommen. Das war der 5. von in Japan erschienen 7 Bänden, die hierzulande bei Manga-Kult erscheinen. Das heißt, ja, da kann man den Film wahrscheinlich dann auch so ein bisschen als kleinen Teaser für die Manga-Reihe sehen. Wenn man wissen will, wie es weitergeht, kann man auf jeden Fall die Mangas mal in die Hand nehmen. So viel als kleinen Tipp nochmal dazu.
Was natürlich auch durchaus sein kann, was ich auch so ein bisschen vermute, dass wir wahrscheinlich zeitnah einen zweiten Teil bekommen. Wenn du sagst, es sind irgendwie noch so ein paar Kapitel offen, die irgendwie noch vom Manga behandelt werden, je nachdem, wie weit der Film geht, wäre es ja möglich, dass die letzten Kapitel dann auch nochmal verfilmt werden.
Meinst du? Ich meine, gerade so in der Anime-Branche ist das ja gang und gäbe, dass Anime, Filme oder Serien halt oft wirklich mehr dem Manga, der Manga-Promotion dienen, um quasi die Verkäufe nochmal zu pushen, damit man eben die Leute heiß darauf macht, im Sinne von, wie geht's weiter. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht, dass es dann da einen zweiten Teil geben könnte.
Ja, es war halt sehr offen. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, lassen die es so und geben dem Zuschauer irgendwie ganz, ganz viel Spielraum für unsagbar viel Interpretation, dann ist das natürlich sehr spannend und durchaus witzig. Oder sagen die, hey, lies halt den Manga oder es kommt ein zweiter Film.
Stimmt, ja. Bis dato habe ich aber auch noch nichts von einem zweiten Film gehört, aber könnte natürlich sein. Ich meine, die Filme sind ja auch noch relativ neu. Letztes Jahr in Japan erschienen, dieses Jahr schon bei uns, jetzt hier sowohl im Kino-Event als auch dann mit Disc-Release dieses Jahr noch.
Ja, auch relativ zeitnah, ich glaube Mitte, Ende Oktober oder November.
Genau, die kommen beide im November raus. Twittering Birds, Never Fly am 4. November und Ein Fremder am Strand am 18. November, also kurz danach nur. Ich habe auch schon gesehen, man kann die beiden Filme tatsächlich auch schon bei gewissen Plattformen vorbestellen. So. Man weiß noch nicht genau, in was für einer Aufmachung die DVDs rauskommen werden, DVDs und Blu-rays, aber sollen wohl beide mit deutschen und japanischer Sprachausgabe erscheinen.
Stelle ich mir beide mit japanischer Sprachausgabe spannend vor. Also wir haben die natürlich mit deutscher Sprachausgabe geguckt. Da auf jeden Fall einen großen Respekt an die Sprecher. Ich fand die Synchro unsagbar gut.
Absolut Props da an die Sprecher, habe ich auch noch mal gedacht. Also gerade in Ein Fremder am Strand einfach perfekte Stimmauswahlen. Hat mich super angesprochen.
Genau, aber ich würde mir die wahrscheinlich noch mal in Japanisch angucken. Einfach, Recherchezwecken. Nein, ich glaube, sowas ist halt spannend, dann nochmal mit Originalstimmen zu sehen, einfach weil, wie soll ich sagen, es wird ja irgendwie alles nochmal ein bisschen anders rübergebracht, ne? Und
ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade Tutoring Birds in der Originalausgabe mit japanischen Sprechern nochmal ganz anders wirkt, auch alleine wegen der Yakuza-Terminologie, die ja manchmal sicherlich schwer zu übersetzen ist und im Deutschen auch entsprechend rüberzubringen ist.
Ja, vor allem, es klingt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen böser, ne? Also irgendwie so gerade so, ja, du weißt, was ich meine, ne? Deswegen, also lassen wir uns da mal überraschen. Ich bin echt gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Dein abschließendes Fazit zu Twittering Birds Never Fly, beziehungsweise deine Kritik, vor allem auch im Vergleich zu Ein Fremder am Strand?
Mein Fazit zu Twittering Birds finde ich sehr schwierig, das in wenigen Worten zusammenzufassen. Ich habe einen Film mit expliziten Szenen erwartet. Genauso einen habe ich auch bekommen. Trotzdem wollte mir der Film ein bisschen zu viel sein. Also der wollte irgendwie alle so ein bisschen abholen. Der wollte eine diepe Story erzählen mit coolen, irgendwie nachvollziehbaren, aber auch crazy Charakteren, dann aber auch Erotik mit reinbringen mit den expliziten Szenen. Das hat alles nur so halb geklappt, meiner Meinung nach. Also ich hätte das besser gefunden, wenn man sich da ja auf ein, zwei Hauptthemen vielleicht konzentriert und nicht so ein Mischmasch darbringt. Aber das ist halt dann auch nur Geschmackssache. Mir hat der Film nicht so ganz das geboten, was ich erwartet habe.
Ich hatte natürlich nach wie vor, wie ich gesagt hatte, eigentlich gar keine Erwartungshaltung. Deswegen ist es schwer zu sagen, okay, das habe ich irgendwie erwartet, das habe ich bekommen. Mein Favorit nach wie vor, jetzt gerade in diesem Boys Love Double, ist natürlich Ein Fremder am Strand, einfach weil er halt so eine Basis spinnt. Ich denke, Twitter and Birds Never Fly ist dann doch etwas für die Hartgesottenen, die eben halt wirklich dieses ganze Boys Love Ding haben wollen. Ja, es schadet aber nicht, beide einfach mal gesehen zu haben und eben seine eigenen Vergleiche zu ziehen. Genau, also alles in allem bin ich jetzt nicht böse drum, dass ich sie gesehen habe und sage jetzt auch nicht, dass wir irgendwie komplett verschwendete Zeit. Es war immer ganz interessant, so ein bisschen in dieses ganze Thema sich einzugrooven und sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und eben da jetzt auch mal Berührungspunkte zu haben. Und ja, ich denke, ich wäre dessen nicht abgeneigt, mir irgendwie, um endlich dazu nochmal irgendwie einen Podcast zu machen oder zu berichten, mir da irgendwie nochmal den einen oder anderen Film zu Genüge zu tun. Einfach, weil ich da natürlich jetzt Vergleiche ziehen kann. Das wäre halt irgendwie so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt.
Ich meine, du hast jetzt am Kase Double Feature Boys of Filme teilgenommen. Dementsprechend hast du ja jetzt eigentlich eine ganz gute Basis für zukünftige Rezensionen in dem Bereich. Wir werden auf jeden Fall darauf zurückgreifen, wenn wir nochmal die Möglichkeit haben, würde ich sagen.
Definitiv, definitiv. Dann, ja, wie gesagt, danke dir, dass ich dabei sein darf, beziehungsweise danke dir, dass du das mit mir gemacht hast. Dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören, sind auf eure Meinung und Kritik gespannt. Der Film lief am 28.09. in den teilnehmenden Kinos.
Über 200 sogar.
Echt? So viel sind das mittlerweile?
Mhm.
Krass. Genau, also wie gesagt, teilt uns da auf jeden Fall eure Meinung mit. Wir sind gespannt, freuen uns drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.